Ja, doch. Schön, dass Sie uns mal besuchen.
Ich freue mich auch. Warte schon seit Monaten darauf, dass mich mal jemand behandelt.
Herr Spaßvogel, Sie sind doch Kassenpatient, oder?
Jetzt werden Sie mal nicht privat.
Ja. Belzig, der Mann kommt aus Nordrhein-Westfalen.
Ja. Ja, na und? Für was ist das der Grund? Aber Nordrhein-Westfalen, hallo, da wird doch jetzt auch bald gewählt, oder?
Ja, die Kraft hat sich mit der Kohle verhoben.
Ja, 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 weil sie Milliarden schütten müssen in das Abklingbecken der West-LB.
Ah, West-LB, hören Sie mal auf. Wieso diese Schrottbank sich fett gemacht hat mit Anleihen bei TEPCO, der japanischen Atommafia. Wenn es nach mir ginge, dann müsste der ganze West-LB-Vorstand jetzt da runter und an Block 3 pinkeln zur Kühlung.
Ja.
Komfort Nummer 261, Bleiber ziehen. Hallo und herzlich willdings zum 261. Kompott, den ich am heutigen, naja, sonnigen und windigen Freitag, dem 29. April 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12:54.
Ja, weil ich in der Bahn eben eine Station zu weit gefahren bin, aber ja. Und böse Vorwarnung, ich bin heute nicht so richtig happy drauf. Das lasse ich in allerspätestens Teil 3 auch richtig deutlich rauskommen. Aber ja, seid ihr selber schuld dran. Hedge. So, das Intro, West-LB-Schmiedler, habe ich aus der neuesten Anstaltssendung mal wieder geklaut. Wie ich eigentlich in letzter Zeit erstaunlich viele Intri aus der neuesten Anstaltssendung geklaut habe. Aber ja, nächste Woche gibt es dann ja eine neue. Von daher kann ich ja wieder neue Sachen klauen. So, dafür gibt es wieder die eigentlich fast klassische Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space, Mafia mit allem, was da sonst noch rumliegt, wobei Space stimmt ja gar nicht, da habe ich nur angekündigt, dass es eine Space-Meldung geben würde, weil nämlich heute am Freitag 21.47 Uhr und 55 Sekunden mitteleuropäischer Sommerzeit ein Shuttle-Start anstehen soll, den ich beabsichtige live zu verfolgen, aber ja, so, und was ihr euch jetzt hier einfach so anhören könnt, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich alles versteckt, was weder Sarrazin noch Atom ist. Unter anderem die Regierung, die Unfähige, Gitmo-Leaks, NPD-Verbote, Zensurmeldungen und mehr. 15 Grad, sunny, refreshingly cool greetings. Die 15 Grad fühlen sich wie Windchill 15, Comfort Level 14 und der Wind macht irgendwas zwischen 22 und 35 km/h aus Richtung Northeast. Oder in Richtung Northeast. Ich glaube aber aus. Oder so. Da bin ich wieder. Feedback habe ich natürlich immer noch keins. Wir auch. Mit, was haben wir denn hier? Erstmal... 9-11-Terror habe ich bei FIFA gefunden. Wer dachte, die 9-11-Rettungskräfte kann man nicht noch mehr verarschen, als es schon geschehen ist, der hat Unrecht. Wer Hilfe für die Asbestverseuchung und andere 9-11-Probleme haben will, muss sich jetzt erstmal durch die Terroristenliste filtern lassen. Denn völlig klar, unter den Feuerwehrleuten waren eine Menge Terroristen. Werden eine Menge Terroristen sein. Ey, wisst, die spinnen die Amis. Jetzt wäre die spannende Frage, ob Herr Kleingeld an das wir glauben können, da seine Finger drin hatte oder nicht. Der nebenbei jetzt diese Woche dann auch mal sein ausführliches Birth Certificate veröffentlicht hat. Das, wo die Birther-Bewegung, da die Republikaner in Amerika, die alle irgendwie der Meinung sind, na, der ist schwarz, der kann doch gar kein echter Amerikaner sein. Und zeig uns doch dein Geburtszertifikat, weil solange du uns das nicht zeigst, bist du einfach kein echter Amerikaner und hättest gar nicht Präsident werden dürfen. Ja, nun hat er das ausführliche Zertifikat veröffentlicht. Und jetzt stellen sie sich hin und sagen, ja, aber das kann ja alles gar nicht sein. Dann gibt es irgendeinen anderen Grund, warum du das nicht durftest. Ist nicht so, als würden die Republikaner plötzlich anfangen, intelligent zu werden. Das geht, glaube ich, auch gar nicht, weil dafür bräuchte man ja ein Gehirn. Aber ja, so. Dann hätte ich hier die HCT-Wiederholung. Kam mir irgendwie dumpf bekannt vor. die Meldung, als ich sie gelesen habe. Und da habe ich erst mal nachgeguckt, so, interessant. Weil nämlich der EKD-Chef Schneider die Hartz-IV-Politik kritisiert. Wenn das derselbe Schneider ist, der als, Diakoniechef Schneider schon kritisiert hat, ist das Ganze eine Wiederholung. Ja, also zumindest ein gewisser Nikolaus Schneider, hier Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, hatte die Hartz-IV-Politik der Bimbis-Regierung kritisiert und sagte dem Hamburger Abend, blub, Hartz-IV-Empfänger hätten in Deutschland keine Lobby. Blibla blub, hat er ja recht. Ja, also ich meine, ja, auch an der Wiederholung der Kritik ändert es nichts, dass die Kritik trotzdem immer noch völlig berechtigt ist. Ein Flug Schneider. Wie ein Motorflugzeug. Ja, ein Flugschneider. Ist doch ein Flug, oder? Plus auch die Umsetzung des Bildungspakets für Kinder aus bedürftigen Familien kritisierte der EKD-Vorsitzende. Die Antragsunterlagen seien zu spät ausgeliefert worden, nämlich erst als die Diskussion um Antragszahlen schon im Gang gewesen sei. Es gibt teilweise Regionen, wo bis also zumindest Stand letzte Woche auch noch keine Informationen rausgerückt worden waren. Ja, und ich meine, sich auf der einen Seite zu beschweren oder die pfeifen, die sich hinstellen und sagen, ja, also Hartz-IV-Empfänger, die sind ja voll die Schmarotzer, na, anstrengungsloser Wohlstand, bla, Fasel. Na, also was Guido und die anderen Vollidioten so von sich geben, wenn sie denn mal wieder ein Mikrofon ins Gesicht gehalten bekommen. Und dann auf der anderen Seite dann aber keine gute Begründung zu finden, warum denn die ach so schlimmen Schmarotzer denn das Geld, was ihnen angeboten wird, da gar nicht nutzen. Vielleicht, weil die Beträge, die da angeboten werden, schlicht nicht ausreichen. Also hier Sportclub, 10 Euro Mitgliedschaft, ja, hey, lustig. Ist jetzt irgendwie, wie war das irgendwie, Fußballclub? Der spielt ja ab und zu vielleicht auch mal nicht auf dem eigenen Platz. Ja, da muss man erstmal hinkommen. Das kostet. Und wird im Zweifelsfall nicht unbedingt bei den 10 Euro monatliche Mitgliedsgebühren drin sein. Also wenn doch, dann Glück, wenn nicht, dann Pech. Ne? Plus, da braucht man dann auch noch so Bekleidung. Das hatte ich ja letzte Woche schon. Die man dann auch regelmäßig neu braucht, weil so ein Kind die unangenehme Eigenschaft hat, dass es tatsächlich größer wird im Laufe der Zeit. Da konnte auch niemand mit rechnen, insbesondere Frau Zensosel nicht. Aber ja. So, dann gibt's Neues von der Regierung, den Mauthofer. Seehofer will nämlich die PKW-Maut möglichst schnell. München CSU-Chef Horst Seehofer lässt beim Reizthema PKW-Maut nicht locker. Trotz des Vetos von Kanzlerin Angela Merkel will er diese noch in der laufenden Periode eingeführt sehen. Wie, er will Merkel eingeführt sehen? Nein, die Maut natürlich. Er werde das Thema Maut auf die Tagesordnung setzen, sobald im Sommer das neue Energiekonzept der Regierung stehe, sagte Seehofer dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Als Größenordnung nannte er 100 Euro pro Jahr. Mit der Maut will Seehofer ausländische Autofahrer bla 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 bla. Bla. Ist ja eine großartige Idee, die der Herr Seehofer da hat. Aber für den Fall, dass es ihm noch nicht auffällt, er sollte dann auch daran denken, dass dann entsprechende andere Kraftfahrzeugsteuern reduziert werden. Weil ich sehe es nämlich nicht ein, einfach nur mehr Geld zu bezahlen, damit der Herr Seehofer mal wieder irgendwas hat, womit er sich profilieren kann. Also ich sehe genau genommen gar nicht ein, warum sich irgendwelche dummen Pfeifen in der Politik profilieren sollten. Also insbesondere nicht auf meine Kosten. Das können sie gerne auf eigene Kosten machen. Aber hey, gab's am Freitag. Dann auch am Freitag wurde das Bildungspäckchen kritisiert. Die Kritik am Bildungspaket für Kinder von Geringverdienern reißt nicht ab. Der Paritätische Wohlfahrtsverband bezeichnete den runden Tisch unter Leitung von Arbeitsministerin von der Leyen als peinliche Veranstaltung. Verbandschef Schneider? Nikolaus Schneider? EKD-Chef? Nikolaus Schneider? Na, also der Name kommt mir irgendwie dumpf bekannt vor, deswegen. Ich habe so das dumpfe Gefühl, das ist immer derselbe. Ich hab jetzt eigentlich die sprechende Uhr an oder habe ich die nicht an? Doch, habe ich an. sagte dem Tagesspiegel, die Bundesregierung habe für das Paket die bürokratischste Lösung gewählt. Die bayerische Sozialministerin Hadertauer sprach ebenfalls von Defiziten und plädierte dafür, die Summe von 10 Euro pro Kind pro Monat bar auszuzahlen. Ja, hätten wir das gewollt, hätte man das ja auch von Anfang an einplanen können. Aber dann gab es ja die Behauptung, ja, aber dann würden doch die Hartz-IV-Eltern das Geld versaufen. Na, nicht, dass man irgendwie von 10 Euro im Monat so gigantisch viel saufen könnte. Mal ganz davon abgesehen, wenn es wirklich nur um 10 Euro pro Monat pro Kind geht. Ich dachte, 10 Euro wäre schon für den Sportverein. Gibt es dann nichts mehr für die Nachhilfe? Oder, was war es noch gleich? Ne, hier auch mal ins Kino gehen und so. Das ganze Geschwafel, was da alles angeführt wurde, wofür man das auch alles investieren wollen könnte. Das ist alles nur heiße Luft gewesen. Natürlich ist das alles nur heiße Luft gewesen. Ja, dass sie das überhaupt in ein eigenes Bildungspaket und nicht in den Regelsatz reingeschrieben haben, liegt ja auch nur daran, dass, wenn es im Regelsatz drin gewesen wäre, man den halt tatsächlich als Geld hätte auszahlen müssen. Mal ganz davon abgesehen, dass es jetzt auch noch wieder eine Berechnung des eigentlichen Bedarfs gibt, die bei, was waren es, 409,11 Euro hinten rauskommt. Also schon noch eine Geringfügigkeit mehr als das, was der Staat im Moment den Hartz-IV-Empfängern zugesteht. Aber hey. So, dann gibt's Bildungspack nach Antrag. Gemeindebund, Doppelpunkt, deutlich mehr Bildungspaketanträge. Berlin, die zunächst geringe Nachfrage von Hartz-IV-Familien nach Förderleistungen aus dem neuen Bildungspaket, zieht nach Angaben des Deutschen Städte- und Gemeindebunds deutlich an. Die Zahl der Antragsteller sei in den letzten 10 Tagen sprunghaft gestiegen, sagt der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Rheinpfalz am Sonntag. In manchen Städten sei bereits die 30%-Marke überschritten. Nach dem schleppenden Start des Bildungspakets hatten Bund, Länder und Kommunen eine Informationsoffensive vereinbart, um die Leistungen an die 2,5 Millionen bedürftigen Kinder zu bringen. Hui, bis zu ein Drittel der Berechtigten, fehlen nur noch 2 Drittel. Ja? Und ey, warum kann man nicht eigentlich glatt mal sagen, ihr seid ja eh berechtigt? Das mit dem Antrag, das können wir hier auch mal etwas unbürokratischer handhaben. Ja, und die Anträge sind ja auch nicht so in der Kategorie, hat man mal eben in 2 Minuten ausgefüllt. Na, aber, ja, anstrengungsloser Wohlstand. Ja. Ich meine, okay, so eine Aussage von Guido, der in seinem Leben noch nicht gearbeitet hat, um zu leben, sondern immer nur Geld in irgendwelche Körperöffnungen geblasen bekommen hat, war ja eh putzig. Aber da habe ich mich bei Gelegenheit letztes Jahr schon drüber ausführlichst ausgelassen. Auch von Samstag gab es dann die Meldung FDP gegen Maut. Die FDP hat die Forderung des Koalitionspartners CSU nach der raschen Einführung einer PKW-Maut zurückgewiesen. Man werde die Pläne verhindern, sagte FDP-Generalsekretär Lindner der Zeitung Blöd am Sonntag. Eine Mehrbelastung der Autofahrer werde man nicht zulassen. CSU-Chef Seehofer hatte ungeachtet des Neins von Bundeskanzlerin Merkel angekündigt, dass er das Thema Maut mit Nachdruck auf die Tagesordnung setzen werde, sobald im Sommer das neue Energiekonzept der Regierung stehe. Als Größenordnung nannte er 100 Euro pro Jahr. Piep, piep, 11 Uhr. Sag ich ja. Na, also ich meine, wo es vielleicht eventuell möglicherweise unter Umständen sinnvoll sein könnte, wenn die Kfz-Steuer runtergedreht wird und dafür dann die Maut auf jeden, der deutsche Autobahnen befährt, umgelegt wird. Das würde dann nämlich dazu führen, dass die Belastung für jeden deutschen Autofahrer reduziert würde. Ja, weil dann nämlich plötzlich auch Autos bezahlen müssen, die hier einfach nur durchfahren. Es gibt ja andere Länder, die haben so Regelungen. Ich meine Österreich da mit der lustigen Vignette. Oder was, Schweiz oder und? Ja. Aber hey. So, dann gibt's Bildaktiv. Bundesarbeitsministerin von der Leyen hat Verwaltungen und Geringverdiener aufgefordert, das Bildungspaket für Kinder aktiver zu nutzen. Die CDU-Politikerin sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Eltern in Hartz-IV hätten eine Pflicht, das Mögliche für die Bildung ihrer Kinder zu tun. Daher könnten sie auch gut einen Antrag für die Lernförderung oder für ein Sportangebot ausfüllen. bis auf den klitzewinzigen Haken, dass man hier Lernförderung, also Nachhilfe, da muss man erst irgendwie, war es nicht sogar ein psychologisches Gutachten, nachweisen, dass das Kind die tatsächlich braucht. Also von wegen, ich fülle das einfach mal aus, ist nicht. Sportangebot, ja, ne? Also wenn man denn eins findet, was für 10 Euro Monatsbeitrag ist und wo man dann nicht auch noch 50 Euro für irgendwelche Zusatzsachen auf den Tisch legen muss jeden Monat, dann kann man auch so einen Antrag mal ausfüllen. Na, es gibt da nur das klitzewinzige Problem, dass es sowas schlicht und ergreifend nicht überall gibt. Und dass damit man also auch nicht für jeden da so ein Angebot finden kann. Aber hey, Hauptsache Zensursula hat mal wieder Scheiße gelabert. Ich meine, da ist sie groß drin. Allerdings müsse die Verwaltung ebenso auf die Eltern zugehen, die Bürokratie klein halten und die Angebote bewerben. Die Ministerin steht in der Kritik, weil das Interesse an den Bildungspaketen anfangs nicht sehr groß war. Die Bürokratie klein halten. Nein, Hartz IV ist gerade dazu da, die Bürokratie so groß wie irgend möglich zu halten. Damit ja niemand auf die Idee kommt, einen Antrag zu stellen, der möglicherweise nicht berechtigt sein könnte. Und was übrigens passiert, wenn man so einen Bildungspack-Antrag ausfüllt, ist, dass man dann auch gleich noch bedroht wird, dass wenn irgendetwas irgendwo nicht auf das letzte Fitzelchen korrekt ausgefüllt ist, man dann auch noch die Hartz IV-Leistung gestrichen kriegt. Na? Also, ich meine, irgendwo hört es dann auch ganz schnell mal wieder auf, sinnvoll zu sein. Und an der Stelle, wo man mit dem Ausfüllen eines Antrags plötzlich seine Lebensgrundlage gefährdet, da ist der Punkt aber mal locker überschritten, wo das mit dem Sinnvollsein aufgehört hat. So, dann gibt es die Freizugchance. Die bevorstehende Öffnung des deutschen Arbeitsmarkts für Menschen aus Osteuropa ist in der Einschätzung von Arbeitsministerin Zensursula von den Leyen eine ganz große Chance. Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte die CDU-Politikerin, sie sei überzeugt, dass die hiesige Wirtschaft davon profitieren werde. Frau von der Leyen gehe nicht davon aus, dass es einen großen Ansturm geben wird. Sie rechnet mit etwa 100.000 Personen aus den neuen EU-Staaten. 100.000 insgesamt oder 100.000 pro Monat? Weil 100.000 pro Monat ist durchaus auch eine Zahl, die im Raum rumsteht. Die Bürger aus insgesamt 8 osteuropäischen Ländern können ab dem 1. Mai dank der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Deutschland ohne besondere Erlaubnis eine Arbeit annehmen. Arbeitgeberpräsident Hundert Piste sagte, Deutschland könne die Zuwanderung von Fachkräften gut gebrauchen. Die Gewerkschaft Verdi äußerte sich kritisch und warnte vor Lohndumping. Ey, das geht nur um Lohndumping. Worum soll es sonst gehen? Billige Arbeitskräfte. Am besten billige Arbeitskräfte, für die man auch keine Sozialabgaben leisten muss. Ja, weil je billiger, desto besser. Weil für den Fall, dass es noch niemandem aufgefallen ist, aber Wirtschaft, Wirtschaft über alles. Oder so. Ob ich ja mal wenigstens eine von den blöden Birken sehen würde, die hier angeblich blühen sollen. Ist jetzt nicht so, als würde man die an dem Stamm nicht erkennen können. Weil ich sehe keine. Naja. Na, also, na klar ist das Lohndumping. Na, so frei nach dem Motto, ja, da gibt es ja jemanden, der ist da noch billiger. Na, und von wegen Fachkräfte. Ja, Hund hat ja, das habe ich jetzt auch schon im Outline für die nächste Woche, für den nächsten Podcast, Hund hat ja auch schon fallen gelassen, so von wegen, ja, und es gäbe 1 Million freie Plätze. Das wage ich zu bezweifeln. Insbesondere wage ich zu bezweifeln, dass die da lange genug rumstehen, dass man die tatsächlich besetzen könnte. Ja, weil auch von den 461.000 offiziell genannten freien Stellen sind, wie war das, 80% sofort wieder besetzt. Ja, weil für den Fall, dass es nicht auffällt, wir haben offizielle gefälschte Statistikzahl knapp über 3 Millionen Arbeitslose. So, dann hat Niebel mal geeinthemt. Niebel sieht Spielraum für Steuersenkung. Entwicklungsminister Dirk Niebel ist überzeugt, dass sich bis spätestens 2013 Spielräume für die Entlastung von kleineren und mittleren Einkommen ergeben werden. Die Steuerschätzung deute darauf hin, sagte der FDP-Politiker dem Hamburger Abendblatt. Wenn die Einnahmen am Ende doch geringer sein sollten, müsse eben im Haushalt mehr eingespart werden. Na, anstatt zu sagen, ja, wir haben das Geld dann nicht, Steuersenkungen durchzusetzen. Nein, stattdessen müssen wir sparen, damit wir Steuern senken können, damit wir nämlich das einzige Thema, was die FDP noch ernsthaft hat, durchsetzen können. Na, so weit ist es jetzt schon. Ich meine, okay, das Bild als solches darf einem nun bekannt vorkommen, weil auch in den USA ist ja so, die Republikaner stellen sich ja groß hin, machen hier irgendwie Steuergeschenke an die Reichen, um dann die Gesundheitsversorgung abzuschaffen, das bisschen, was der Staat da bezahlt, nämlich für die Alten. Und das alles nur, weil wir müssen das Budget balancen. Und um das Budget balancen zu können, müssen wir erstmal Steuergeschenke verteilen. Na, also Herr Niebel hat auch noch nicht so ganz realisiert, dass die Ein-Themen-Partei FDP übrigens mutmaßlich wahrscheinlich auch genau deswegen von niemandem mehr ernst genommen wird. Aber hey, habe ich mir am Sonntag hier reingeklebt. Dann am Montag habe ich mir den Westerniebel untergebracht. Entwicklungshilfeminister Niebel hat die FDP wegen ihres Umgangs mit Parteichefs Westerwelle kritisiert. Mit der Art, unter Weiser Westerwelle Wund zu schießen, habe sich die FDP keine Freunde gemacht, sagte Niebel dem Hamburger Abend. Blub. Die Achtung vor anderen sei aber eine bürgerliche Tugend. Es würde den Liberalen gut tun, wenn sie diese Kompetenz zurückgewinnen. Nach den Worten Niebels war Westerwelle der erfolgreichste FDP-Chef aller Zeiten. Achtung vor anderen ist eine liberale Tugend. Nun ja, Herr Niebel, dann denken Sie doch mal ganz scharf drüber nach, welche Achtung aus den Worten von Mr. Westerwave sprach, als er letztes Jahr vom anstrengungslosen Wohlstand gefaselt hat. Na? Ich meine, hier so ein liberale Tugenden für sich in Anspruch nehmen kann nur, wer selber liberale Tugenden hat. Mal ganz davon abgesehen, dass den Wundschießen, den musste niemand Wundschießen. Westerwelle, der unbeliebteste Außenminister aller Zeiten. Wobei Außenminister eigentlich ein Amt ist, wo die Leute ganz von alleine beliebt werden mit. Wo sie nicht mal sich akut anstrengen müssen. Aber hey, Westerwelle hat es geschafft, der unbeliebteste Außenminister aller Zeiten zu sein. Und immer noch unbeliebter zu werden. Na, das ist mal eine Leistung. So, dann gab es eine Aussage von Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, FDP, die sich in einem Beitrag wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gegen die unkritische Übernahme des Post-Privacy-Ansatzes ausgesprochen hat. Schreibt zumindest Heise. Ihrer Ansicht nach braucht die Welt allgemeingültige digitale Werte, die von der Netzgemeinde erarbeitet werden sollen. Die Politik wird ihr dabei Partner sein, betonte die Liberale. Das wage ich zu bezweifeln. Ausgehend von Jeff Jarvis' Idee einer Charta, die das Recht auf Vernetzung festschreibt, kritisiert Leutheusser-Schnarrenberger in ihrem Artikel die naive Vorstellung, dass eine Welt ohne Datenschutz und Privatsphäre besser sei. Datenschützer und Verbraucherorganisationen führten hier keine veralteten Rückzugsgefechte, sondern seien unverzichtbare Helfer beim Schutz der Bürgerrechte und verbeißen sich dann auf lustige Themen. Aber ja, bei Themen wie der unverzichtbaren Netzneutralität oder dem Löschen oder Sperren von kinderpornografischen Inhalten dürfe die Debatte nicht auf juristische Fragen reduziert werden. Bei aller Warnung vor einer ängstlichen Überregulierung der digitalen Welt durch juristische Strangulierung verweist die Justizministerin auch auf die globale Dimension. Schon heute wird die Gesellschaft durch eine Vielzahl nicht mehr national gesetzter Regeln beeinflusst, etwa durch internationale Absprachen, durch Verträge oder stillschweigende oder ausdrückliche Einigung auf gemeinsame Grundsätze. Die digitale Welt braucht nicht primär neue Gesetze, sie braucht allgemeingültige digitale Werte. Klingt erstmal nett. Und auch das Netz soll sich die Werte selber geben. Und die Politik wird dabei hilfreich sein. Also die Politik war zumindest in den vergangenen 10 Jahren im Netz genau gar nie hilfreich. Also wäre mir zumindest neu, dass irgendwie auch nur eine einzige Partei mal hilfreich gewesen wäre. Aber hey, habe ich mir am Montag reingeklebt. Am Dienstag gab es dann den Warnpeng. Weil Warnschussarrest. Ne? Es gab, ich meine irgendwie am Osterwochenende, in Berlin gibt es auch lustige Videobilder von, oder Videos von, hat auf irgendwie einer U-Bahn-Haltestelle einen anderen Mensch zusammengeprügelt, so wie das nun mal irgendwie passiert. So, und weil das ja nicht geht, dass Leute zusammenprügeln, gab es dann wieder so die Forderungen der Rechtsaußen von wegen und man müsse hier doch noch mehr Überwachung und was nicht alles. Und da kam dann die Zensurpartei raus mit gelbe Karte für junge Täter, Doppelpunkt. Nach wiederholten Gewaltexzessen in Berliner U-Bahn-Stationen dringt die Union auf schnelle Einführung eines Warnschussarrests. Unionsfraktionsvize Günther Krings, ja, Krings, die dumme Pfeife, die ständig nach Zensur brüllt, sagte, Doppelpunkt, es müsse der Vergangenheit angehören, dass Jugendliche ihre Bewährungsstrafen als Trophäen vorzeigen. Das Justizministerium arbeitet an einem Gesetzentwurf. Union und FDP hatte bereits in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, einen Warnschussarrest einzuführen. Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, was ist eigentlich dieser dumme Begriff Warnschussarrest? Arrest heißt erstmal eine Festnahme. Aber was die eigentlich meinen, ist Leute schon irgendwie bei Fällen, für die sie dann vom Gericht nämlich nicht ins Gefängnis geschickt werden, sie ins Gefängnis zu schicken. Ja, ich meine, ist jetzt nicht so, als könnte irgendjemand nachweisen, dass Gefängnisstrafen tatsächlich Leute bessern würden. Na, von daher, das wird genau gar nichts Positives bewirken. Aber schön, dass ihr dummen Pfeifen da mal wieder drüber geredet hat. Ja, aber wenn ich mir angucke, wer da fordert, kriegen's. Dann weiß ich schon, dass das was ist, wo ich ja mal ganz grundsätzlich einfach sofort, ohne drüber nachzudenken, dagegen sein darf. Das Recht nehme ich mir da einfach mal. So, am Mittwoch gab es dann Richterbund, Doppelpunkt, Warnschussarrest, weitgehend wirkungslos. Berlin, Politiker und Justizexpertin streiten über den richtigen Umgang mit jungen Gewaltverbrechern. Der Richterbund kritisierte den von der Bundesregierung geplanten Warnschussarrest als weitgehend wirkungslos. Dagegen sprach sich der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Hessens Innenminister Boris Rhein, für die Einführung aus. Der Warnschussarrest soll zur Abschreckung neben einer zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe angeordnet werden können. Die Debatte war neu entfacht, nachdem zwei Jugendliche auf einem Berliner U-Bahnhof einen Mann brutal zusammengeschlagen hatten. Naja, also genau genommen hat einer brutal zusammengeschlagen und der andere dann nur jemanden, der dann vorbeikam, auch nochmal zusammengeschlagen. Soweit ich das mitgekriegt habe. Na, und was dann auch große Aufregung war, der geständige, mutmaßliche Täter ist dann nicht in Untersuchungshaft belassen worden, weil, nun ja, es gibt keinen Grund, ihn in Untersuchungshaft zu belassen. Na, Fluchtgefahr besteht nicht, er hat gestanden. Verdunklungsgefahr besteht auch nicht, er hat ja schließlich gestanden. Und von daher gibt es überhaupt gar keinen Grund, den irgendwie im Gefängnis rumgammeln zu lassen. Und da haben jetzt dann wieder hier so hier Blödzeitung und Co. haben sich dann wieder breit hingestellt. So, das geht doch nicht. Dieser Richter lässt diesen Mörder frei. Verurteilt ist er noch nicht. Und U-Haft ist übrigens keine Strafe. Sollte zumindest nicht. Ja, es ging dann so weit, dass sogar dann eine Richtervereinigung sich dazu mal geäußert hat. Dass das doch eigentlich nicht geht. Apropos Richter. Da hätte ich hier noch den Richter Barmer aus Boing Boing gefunden. The President and Commander in Chief says that Bradley Manning accused military whistleblower broke the law. Obama hat sich dann nämlich hingestellt und hat gesagt, ja, also ne, die Leute haben können verschiedene philosophische Ansichten über Bradley Manning haben, aber er könne keine Diplomatie in Open Source Basis führen. Das sei nicht, wie die Welt funktioniere. Und wenn man im Militär wäre. Punkt, Punkt, Punkt. Und er hätte sich an bestimmte Regeln zu halten von klassifizierten Informationen. Wenn er Material rauslassen würde, was er gar nicht dürfte, dann würde er das Gesetz brechen. Wir sind eine Nation von Gesetzen. Wir lassen nicht Individuen ihre eigenen Entscheidungen machen, über wie die Gesetze operieren. Er, Manning, hätte das Gesetz gebrochen. Meines Wissens gibt es überhaupt gar keine Beweise und insbesondere kein Urteil, was besagt, dass Bradley Manning irgendetwas gebrochen hat. Was auch nur entfernt aussieht wie ein Gesetz. Angeblich soll Manning die Diplomaten-Depeschen, die sowieso ziemlich viele Leute lesen konnten, rausgelassen haben. Angeblich soll er die Afghan War Diaries rausgelassen haben. Angeblich. Na, also, komisch das. Seit wann macht eigentlich der US-Präsident hier schon Gerichtsentscheidungen, bevor noch irgendwie ein Gericht sich mit dem Mann befasst hat? Also mal ganz davon abgesehen, dass auch Obama immer noch nicht erklärt hat, wieso eigentlich Bradley Manning in Einzelhaft sich jede Nacht nackt ausziehen muss und keine 5 Minuten in Ruhe gelassen wird. Na, ja, jetzt gibt's die große Ankündigung, dass er demnächst mal in eine gemeinsame Zelle mit 10 anderen Personen gestopft werden soll. Liest sich allerdings auch erstmal nur wie eine Ankündigung. So, dann gibt's die Blackwater-Aufrollung. Blackwater-Verfahren wegen Massakers wird neu aufgerollt. Washington, das Verfahren gegen 4 Wachleute. Der US-Sicherheitsfirma Blackwater wird neu aufgerollt. Die Männer werden mit einem Massaker an Irakern in Verbindung gebracht. Ein Bezirksrichter hatte eine entsprechende Anklage Ende Dezember 2009 fallen gelassen. Ein Bundesberufungsgericht hob diese Entscheidung jetzt auf. Die Angeklagten sollen 2007 in Bagdad unprovoziert das Feuer auf eine Menge eröffnet und dabei mindestens 34 Menschen getötet oder verletzt haben, darunter Frauen und Kinder. Wenn mir nicht alles täuscht, ist das die Geschichte, wo an einer Kreuzung ein Konvoi von Autos langfuhr in Afghanistan? War doch in Afghanistan? Nein, in Irak, so. Und die Blackwater-Pfeifen behaupteten dann, sie wären beschossen worden. Es gab zwar überhaupt keine Kugeln und überhaupt nichts, was darauf hindeutet, dass sie tatsächlich beschossen worden seien, aber was die Blackwater-Pfeifen gemacht haben, ist, sie haben dann so ungefähr jeden, den sie erwischt haben, an der ganzen Kreuzung umgebracht. Ne, ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie Militär gewesen, sondern nein, das waren so ein paar Zivilisten, die da einfach nur zur falschen Zeit an der falschen Kreuzung gewesen sind, als die Blackwater-Pfeifen gerade da waren. Und davor mussten sie alle ermordet werden. Na, und das geht ja mal gar nicht. Mord, wenn ihr mich fragt. Na, they broke the law, übrigens. Na, nur um dann nochmal die Referenz hinzuhalten. Ne? Also ein Bradley Manning, dem vorgeworfen wird, er hätte geheime Dokumente rausgelassen, der wurde jetzt, wie lange? Dreivierteljahr gefoltert? Bis jetzt? Und Tendenz ist noch weiter länger, ohne dass es da ein Urteil gibt. Hier gibt's Pfeifen, die haben Leute umgebracht. Und, was ist denen angetan worden? Noch nichts. Ach Mensch, dann. Na, sie sind ja noch nicht mal verurteilt worden dafür. So, dann hat die Deutsche Bahn am letzten Wochenende Fahrgästin eines überfüllten Intercities Gutscheine über 25 Euro angeboten, damit diese den Zug verlassen. Nach Angabe eines Unternehmenssprechers wurde der Zug nach Westerland aus Sicherheitsgründen in Münster gestoppt. Die Reisenden hätten Verständnis für die Aktion gezeigt und die, die keine Verständnis gezeigt haben, die wurden dann mit Polizeigewalt bedroht. So frei nach dem Motto, dieser Zug wird jetzt auf die offiziell zugelassene Anzahl Personen runtergekürzt. Zur Not mit Gewalt. Ja, die Bahn hat immer noch nichts im Griff. Aber hey, nett, dass sie den Leuten immerhin erstmal Geld anbietet. Dann ist Mubaraks Haft verlängert worden. Da hatte ich mich letzte Woche schon gefragt, so, Moment, ich hatte irgendwo auf dem Zettel, dass er bis 19. im Knast bleiben sollte in U-Haft. Der bleibt jetzt vorerst länger in Haft. Wie staatliche Medien berichteten, verlängerte der Generalstaatsanwalt die Untersuchungshaft um 2 Wochen. Der 82 Jahre alte Ex-Präsident wird derzeit in einem Krankenhaus in Sharm el-Sheikh festgehalten, wo er wegen Herzproblemen behandelt wurde. Mubarak wird Korruption vorgeworfen. Außerdem soll er Gewalt gegen Demonstranten angeordnet haben. Ist eine Meldung von Samstag gewesen. Auch am Samstag gab es den Steinaktionismus. Steinmeier fordert Eingreifen des Wirtschaftsministers. Berlin-SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinbrüller hat Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle aufgefordert, angesichts der stark gestiegenen Benzinpreise einzugreifen. Steinbrüller sagte der Blöd-Zeitung, der Wirtschaftsminister dürfe nicht hinnehmen, wenn ein paar Konzerne schamlos in die Brieftasche von Millionen Bürgern... ist das eklig. Ja, das nennt sich Wirtschaft. Entweder es gibt da ein Kartell, dann muss das aber nachgewiesen werden. Es ist einigermaßen sicher, dass es da irgendwie Absprachen zu geben scheint. Hust, hust. Ja, weil dass sämtliche Preise sich alle gleichzeitig alle in die gleiche Richtung entwickeln, das darf als unwahrscheinlich gelten. Ja, und dass das Osterwochenende immer so überraschend kommt, da kann man ja überhaupt nicht mit rechnen, dass es da so ein Wochenende gibt, wo freitags kein Arbeitstag ist und wo montags kein Arbeitstag ist, wo tatsächlich Leute mit Autos durch die Gegend fahren wollen und vielleicht sogar Autos wieder auftanken wollen. Also da konnte ja nun wirklich keiner mit rechnen. Das ging dann sogar so weit, dass an irgendwie einer Tankstelle das Superbenzin auf 9,99 Euro pro Liter gesetzt wurde. Und da haben dann tatsächlich, also zwei Leute hat es erwischt. Der eine hat irgendwie für 200 Euro getankt. Huch, ich dachte, der Preis wäre ein Scherz. Nee, der guckt mal auf die Tanksäule. Und wenn der Preis da auch noch steht, dann tankt man da vielleicht besser nicht. Und einer hat es geschafft, 10 Liter für 100 Euro in den Tank reinzukippen. Ja, Gold. Tankt doch einfach Gold. Dann hieß es dann, der Sprit sei knapp geworden. Mit dem im Osterreiseverkehr drohen an Tankstellen das Benzin auszugehen. Die Welt am Sonntag berichtet von Versorgungsengpässen bei Super, Super Plus und E10. Aral-Sprecher Tobias Wollny bestätigte der dpa, aufgrund der versteckten Nachfrage nach Kraftstoffen über die Feiertage könne es zu vorübergehenden Leerstellen kommen. Laut WAMS kämpft die Mineralölbranche mit unter anderem mit logistischen Problemen, weil viele Autofahrer weiterhin kein E10 tanken und die Nachfrage nach Superbenzin explodiert. Peng. Na, konnte ja auch wirklich keiner mit rechnen. lächerlich. So, dann gab es noch ein Gitmo-Leak. So ganz, ganz völlig überraschend spontan hat WikiLeaks eine Reihe Dokumente, nämlich irgendwie 700 Dingsbums-Dokumente über die Guantanamo-Insassen, KZ-Insassen, rausgelassen. Und ja, turns out, also angeblich sollen auch die Dokumente von Bradley Manning rausgegeben worden sein. Kurz Zusammenfassung, in Gitmo sind fast beliebige Leute gelandet und dann so lange gefoltert worden, bis sie ungefähr alles gestanden haben. Das war dann auch große Meldung, ja, sie hätten einen Atomangriff geplant. Es darf eigentlich inzwischen bekannt sein, dass unter Folter die Leute so ungefähr alles eingestehen, was ihren die Befrager in den Mund legen. Auch mit dabei Al Jazeera Journalist, der Details des Senders rausgeben sollte. Und da gab es dann auch nochmal so Details hier zu Murat Kurnas, der ja zwischendurch auch von einem US-Gericht freigesprochen wurde. Stückchen später wurde dessen Akte da nochmal bearbeitet und da stand dann drin, ja, das ist bestimmt ein ganz toller, schlimmer Terrorist. Der ist freigesprochen von einem US-Gericht. Was wollt ihr mehr? Ein Gerichtsurteil? Hat eigentlich mehr Wert zu sein als irgendwie, ja, und ganz doll schlimme angebliche Anführer da, der hat unter Folter gesagt, ja, der da, der war ganz doll schlimm. Hallo? Die haben tatsächlich Folteraussagen als ernst genommen. Also ich meine, hallo? Folteraussagen. Reicht schon. So. Dann gab es VDS-Grundrechte. Der AK-Vorrat hat dann nämlich ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes Bundestages in die Finger bekommen vom Februar 2011, wo im Wesentlichen daraus hervorgeht, nachdem nirgendwo belegt ist, dass Vorratsdatenspeicherung, Verdachtsunabhängige, tatsächlich irgendetwas helfen würde, ist das mit der Europäischen Grundrechtecharta eben nicht mehr vereinbar. Es lasse sich zweifelsfrei keine Ausgestaltung dieser Richtlinie umschreiben, die eine Vereinbarkeit mit der Grundrechtecharta sicherstellte. Es habe sich gezeigt, dass sich die Erfolge von Vorratsdatenspeicherung in einem sehr winzigen, kleinen Rahmen halten. Aufgrund der durch die Vorratsdatenspeicherung nur marginal verbesserten Aufklärungsquote gelang das Gutachten zu dem Schluss, Zweck und Mittel stehen hier zumindest nicht in einem ausgewogenen Verhältnis. Wer sich jetzt fragt, wieso die zu diesem Ergebnis kommen, das eher an das rumänische Verfassungsgericht erinnert als an das deutsche, dass eine eng begrenzte Vorratsdatenspeicherung mit sehr engen Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten als gerade so noch machbar erklärt. Der wissenschaftliche Dienst orientiert sich an der Grundrechtecharta der EU, die seit dem 1.12.2009 bindend ist und die es bei der Verabschiedung der Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene 2005-2006 noch nicht gab. Neben den bekannten Argumenten zur Unverletzlichkeit der privaten Kommunikation, zur Unverhältnismäßigkeit der flächendeckenden Überwachung etc. wird hier auch noch ein weiterer Akzent gesetzt. In der Charta findet sich auch die unternehmerische Freiheit als Ausprägung der Berufsfreiheit, mit der hier bei den Telekommunikationsunternehmen stark eingegriffen wird. Na, oder anders ausgedrückt, wenn man sich dieses Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes Bundestages anguckt, stellt man fest, dass die EU-Richtlinie eigentlich nicht mit den EU-Regeln kompatibel sein dürfte. Und mit dem Grundgesetz dann auch irgendwie nur äußerst begrenzt. Aber wir müssen jetzt eine Vorratsdatenspeicherung umsetzen, weil die EU-Kommission hat ja gedroht, wenn wir jetzt nicht noch schnell eine Vorratsdatenspeicherung nach den ohnehin zu ändernden Regeln umsetzen, dann gibt es ja Haue. Wenn ihr die sowieso ändern wollt, dann macht das doch überhaupt gar keinen Sinn, jetzt noch irgendwas anzufangen. Aber hey, ändert doch erstmal. Gab es auch eine Heise-Meldung zu. Muss ich mal gucken. Es habe sich zudem gezeigt, dass sich die Erfolge der Vorratsdatenspeicherung in einem sehr kleinen Rahmen halten. Zweck und Mittel stehen hier zumindest nicht in einem ausgewogenen Verhältnis, auch wenn sich die Vorratsdatenspeicherung wenigstens abstrakt dazu eignet, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Was auch ganz, ganz spannend ist, die Evaluation wurde dann ja auch in dieser Woche rausgelassen. Und wenn man sich die mal aus der Nähe anguckt, dann ist das im Wesentlichen so, dass Censilia Länder, die Vorratsdatenspeicherung umgesetzt haben und nur solche gefragt hat, ob die denn nützlich gewesen sei. Na, nicht, ob sie nötig gewesen sei, sondern ob es, wenn man denn die Daten gerade mal schon Vorratsdaten gespeichert hat, ob das denn nicht irgendwie eventuell einzelne, nämlich drei insgesamt Fälle gegeben hätte, in denen die vorratsgespeicherten Daten tatsächlich mal ganz nett gewesen wären, dass man die hatte. So. Schengen unaussetzbar, weil nämlich die EU-Kommission jetzt auf Konfrontationskurs zu Frankreich und Italien geht. Der Vorschlag beider Länder, das Schengen-Abkommen zur Reisefreiheit in Europa vorübergehend auszusetzen, sei vollkommen ausgeschlossen. Das sei keine Option, sagt ein Sprecher der EU-Behörde. Die Schengen-Regeln seien Teil der europäischen Verträge und können man nicht ruhen lassen. Zuvor hatten Frankreich und Italien in Anbetracht der jüngsten Flüchtlingswelle eine Reform des Schengen-Abkommens gefordert. In dieser Absolutheit formuliert, wundert mich das ein bisschen, weil irgendwie bei jedem G-Quietsch-Gipfel die Schengen-Regeln außer Kraft gesetzt werden. Ja, und überall dann intensive Körperhöhlenkontrollen stattfinden. Aber hey, dann haben diverse Bundesländer jetzt mal wieder laut drüber nachgedacht, ob man denn mal die NPD mal wieder verbieten lassen wollen könnte. Sachsen-Anhalt hatte da angefangen, dann hat Mecklenburg-Vorpommerns Innentrottel gesagt, das unterstützt er. Auch Bremen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Rheinland-Pfalz zeigen sich offen. Skeptisch äußerten sich dagegen Niedersachsen, schließlich Holstein und Hamburg. Die Frage, die sich mir bei NPD-Verbotsverfahren das wievielte, zweite, dritte, vierte aufdrängt, ist, das letzte Mal hat das Bundesverfassungsgericht das Verfahren abgelehnt, weil die NPD immer noch von Verfassungsschützern finanziert wird. Die haben da zu viele V-Leute, was im Wesentlichen heißt, dass irgendwelche rechten Pfeifen Geld dafür bekommen, dass sie ab und zu mal Informationen in Richtung Verfassungsschutz rauslassen. Landesverfassungsschutz. So, jetzt wäre die spannende Frage, wenn man die verbieten wollte, dann müsste man ja erstmal die Verfassungsschützer entfernen. Also die Finanzierung im Wesentlichen. Dann bräuchte man sie allerdings nicht mehr verbieten, weil sie dann nämlich einfach ganz von alleine in der Pleite verschwinden. Na, oder anders ausgedrückt, die Landesverfassungsschutzämter halten sich die rechte Partei, weil die ist halt irgendwie praktisch. Na. So. Am Mittwoch habe ich mir hier dann CDU Bavü droht aufgeschrieben. Die CDU-Fraktion in Baden-Württemberg prüft eine Klage gegen die von Grünen und SPD angekündigte Volksabstimmung über das Bahnprojekt Stuttgart 21. Es gebe klare Hinweise darauf, dass gegen die Verfassung verstoßen werde, sagte Fraktionschef Haug den Stuttgarter Nachrichten. Der Staat sei zur Rechtstreue verpflichtet und das gelte auch bei den bereits unterzeichneten Finanzierungsverträgen. Da kann ich mir nur an die Stirn packen. Gesichtspalmieren. Fazialpalmieren. Ach, egal. Na, also hier, Patsch. Funktioniert nicht, ich habe eine Mütze auf. Wenn ich die nicht aufhätte, würde ich noch viel weniger sehen. Na, aber also was soll denn der Scheiß? Also mal ganz davon abgesehen, dass in Baden-Württemberg eine Regelung in Kraft ist und auch wohl nicht mehr rechtzeitig geändert wird, dass eine Volksabstimmung, seid ihr gegen Stuttgart 21 gar nicht, die nicht mal mehr entfernt, eine Chance hat, genügend Stimmen zusammen zu bekommen. Punkt. Na, da ist das Quorum so gigantisch, das funktioniert einfach nicht. Das Einzige, was funktionieren würde, wäre es umgekehrt zu argumentieren, man macht eine Volksabstimmung für Stuttgart 21, die dann nämlich das Quorum nicht erreicht. Aber das geht dann wahrscheinlich rechtlich auch nicht. Na, also die christlich zensierende Union will jedenfalls nicht, dass irgendjemand ihnen da reinredet. So, dann gibt's Neues aus der Zensur. Nämlich eine Law Enforcement Working Group des Rats der EU, der nämlich die Schaffung einer virtuellen Schengen-Grenze für das Internet vorgeschlagen hat, an der Internet-Service-Provider unerlaubte Inhalte auf Basis einer EU-Blacklist wegzensieren sollen. Klingt mal wieder nach Zensur aus der EU. Schengen-Raum im Internet. Die haben den Knall noch nicht gehört. Also mal ganz davon abgesehen, dass Schengen-Raum noch irgendwie was völlig anderes ist, mit der EU ungefähr gar nichts zu tun hat. Und was für Inhalte wollt ihr denn da eigentlich rauszensieren? Na, also, blub. So, und gestern gab es dann die Schröder-Spenden. Weil nämlich, turns out, Maschmeyer und die komische AWD, die haben Gerhard Schröder, finanziell stärker als bisher bekannt, unterstützt. Meldet zumindest Panorama vom NDR. Neben einer zunächst anonymen Spende für Schröders Landtagswahlkampf 1998 über 650.000 DM, über die es bereits Berichte gegeben hat, gab es nach Panorama-Recherchen offenbar eine weitere bisher unbekannte Zuwendung Maschmeyers von rund 150.000 DM. Darüber hinaus wurde Schröders Kanzlerwahlkampf 1998 auch aus der niedersächsischen Staatskanzlei heraus geplant und organisiert, was nach Einschätzung des renommierten Düsseldorfer Verfassungsrechtlers Prof. Martin Morlock eindeutig verfassungswidrig war. Der damalige Chef der Staatskanzlei und heutige Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Frank-Walter Steinschreier wusste offensichtlich von dieser verfassungswidrigen Aktion und billigte sie. Na, oder anders ausgedrückt, die SPD hat auch ein Parteispendenproblem. Ja, nicht, dass wir irgendwie in die Versuchung geraten würden, Parteispenden als reines Problem der CDU zu betrachten. Nein, ach, ganz im Gegenteil. Na, also Steinmeier soll mal besser die Füße stillhalten. Sonst hack ich die ihm ab. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik, das hatte ich auch schon mal irgendwann im Podcast. Ist mir aber sowas von egal. Nämlich Shore Patrol mit Veramur, wie es sich geschrieben schreibt. Where am I? Ausgesprochen oder so ähnlich. 4 Minuten 19 vom Öhendorf, Samstag, 16.33 Uhr. Muss ich hoffentlich nicht mehr verstärken. Das müsste eigentlich in der Zeit sein, dass ich es nicht mehr müsste. Gefolgt von einer Neues aus der Anstalt, die gar nicht mehr so neu ist, nämlich Ben Hartz aus dem Februar 2010. 2 Minuten 45 lang. So, und nachdem ich eh kein Feedback kriege, brauche ich ja eh nicht euch verraten, wie ihr mir Feedback zukommen lassen könnt, weil macht ihr eh nicht. Und ja, ich bin da immer noch stinkig. So, und dann viel Spaß mit der Musik, dem landenden Flugzeug und Ben Hartz. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nicht dazwischen kommt.
So, we call Where Am I? Which is in Scots slang means Where I Am. This one was written, this tune was written up the side of a mountain in a cold October night in the month under the moon. And the wind was howling. And the two pipers composed the song, they were playing off each other. And the mountain that they composed on is called Shehalia. Shehalia means fairy mountain. So a lot of spirit went into this.
Thank you.
U7.
Ein schönes Beispiel spätrömischer Dekadenz.
Ja. Ja, oben auf dem getunten Streitwagen ziehen die Leistungsträger des Landes, angeführt von Michael Schumacher, bedeutungslos ihre Runden, jagen von einem Circus Maximus zum nächsten, während unten das Team Deutschland Metropolis gleich die Galeere rudert.
Ja, Aufstocker, Arbeitslose und Hartz-IV-Schmarotzer werden von Quintus Arius.
Featuring Guido Westerwelle.
Natürlich, unter Trommelschlag und Peitschenknall zu größtmöglicher Wirksamkeit getrieben.
Pool, Männer, Pool!
Ach, das ist doch Moby Dick,
Entschuldigung. Ah. Ja, das weiß ich auch noch, weil das haben wir Weihnachten vorletztes Jahr gemacht. Ah. Ich, das weiß, weil das sind meine Plätzchen doch misslungen.
Peitschen bellt Quintus Arius durch die Galeere. Deine Augen sind voller Hass, Nummer 41.
Ich war leitender Angestellter in einem IT-Unternehmen. Dann haben sie mich entlassen. Ich habe mein Schonvermögen aufgebaut. Und wofür das alles? Damit ich hier jetzt als Sklave ende? Soll ich als 1-Euro-Jobber mit der Zunge noch den Galeerenboden blank lecken?
Hass ist gut. Hass hält den Menschen am Leben. Er gibt ihm Kraft.
Es gibt auch eine Therapie mit Schockstarre des Entsetzens am Anfang. Das haben die Chicago Boys.
Ihr habt all euer Leben verwirkt, aber wir lassen euch weiterleben im Dienste dieses Schiffes. Also rudert gut und lebt.
Aber dann entert Ben Harz das Schiff, nachdem das Wagenrennen abgebrochen wurde, weil aufgebrachte Germanen Schumi aus der Kurve geboxt hatten. Die Transparente gib Gummi Schumi werden im Staub zermalmt und die Plebejer skandieren: Zahl deine Steuern bei uns, du Sau!
Ja.
Ben Harz wird am Deck das Kommando an sich reißen, Quintus Arias in Eisen schlagen und ihm die Frage entgegenschleudern: Was für ein merkwürdiger, was für ein überheblicher Glaube zu meinen, ein Dasein wie deines hätte einen Zweck.
Großartig, jetzt geht's endlich mal zur Sache hier.
Ja, toll. Jetzt geht's in die Arena, zu den Löwen, damit er mal mit eigenen Augen sieht, was die verkackte spätrömische Dekadenz alles auf der Pfanne hat. Verstehst du?
Und schon donnert der für die Ewigkeit bestimmte Satz durchs weite Rund: Schleudert den Burschen auf den Boden!
Was? Wer sagt denn sowas?
Centurio Schwanzus Longus.
Großartig!
Ja! Und dann ruinieren wir Spartacus!